In der letzten Woche habe ich mit der wunderbaren Anouk Ellen Susan gesprochen und das Interview hat sehr viel Freude gemacht. Hör doch noch einmal rein, wenn du hören möchtest, was lecker anders und upgrade yourself bedeutet. Heute habe ich wieder eine tolle Frau in meinem Podcast zu Gast. Sie ist nicht nur ein Sonnenschein, sondern sie erzählt, wie sie vom Tanzen zur Rechtsanwaltschaft kam, warum sie heute als Topspeakerin ist, warum eine Leiter an der anderen Seite steht und mit welchem Tipp ihrer Oma sie ihr Leben lang weitermachen und durchhalten konnte. Freut euch auf eine neue Folge von How to Impress, Folge 61. How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich habe heute eine solche Strahlefrau zu Gast. Eine wundervolle Kollegin, die ich durch die German Speakers Association kennenlernen durfte. Die Frau sieht nicht nur bezaubernd aus, strahlt eine unglaubliche Freundlichkeit aus, und Fröhlichkeit, sondern sie hat ja mehrere Bestseller geschrieben, das sage ich jetzt einfach mal so. Sie ist nämlich nicht nur Speakerin, sondern sie ist Autorin und sie hat einen ganz spannenden Weg hinter sich. Sie kommt nämlich auch ein Stück weit aus der Kunst. Sie hat mal getanzt. Sie ist, oder tanzt auch vielleicht noch, das werden wir gleich erfragen. Sie ist Rechtsanwältin geworden und mittlerweile ist sie zum Thema Krise und Change nicht mehr wegzudenken. Die Medien sind begeistert und sie wird bezeichnet, und das passt natürlich besonders zu meinem Podcast, dass sie mitreißend wie ein Rockstar ist. Sie ist die Change-Expertin Nummer 1 und sie hat kurz nachdem Corona auf die Welt kam, ein Buch geboren, kann man fast sagen. Das heißt, die Krise kann uns mal. Und heute spreche ich mit dieser wunderbaren Kollegin über das Thema Krise. Was hat das eigentlich damit zu tun, souverän und selbstbewusst aufzutreten? Und wie sie ihre Krisen gemeistert hat und was es eigentlich mit einer Leiter an der Wand auf sich hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe, liebe Susanne Nickel. Applaus!
Oh Mensch, Sonja, tausend Dank. Also gut, dass die Leute mich nicht sehen, sondern nur hören können. Ich bin nämlich jetzt echt rot geworden, ob dieser wunderbaren, schönen Anmoderation. Ich bin sehr glücklich, bei dir zu sein.
Ja, ich freue mich total. Vor allen Dingen, als wir vorhin angefangen haben, uns zusammenzuschalten, so macht man das ja heute in den digitalen Zeiten, war mein erster Satz, die vielbeschäftigte Frau, wie toll, dass du Zeit für meinen Podcast dir nimmst. Du bist ja wirklich durch die Decke gegangen jetzt. Also du bist ja wirklich quasi von keiner Speakerbühne mehr wegzudenken und berichtest über dieses Thema Krise. Ich komme da gleich nochmal im beruflichen Kontext drauf zu sprechen. Mich würde aber natürlich interessieren in diesem Zusammenhang, welches war deine erste Krise, zu der du gesagt hast, du kannst mich mal?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die erste Krise, muss ich sagen, war, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, es war aber erst eine Krise und dann wurde es ein Wunder auf gut Deutsch. Und es war, als ich schwanger war mit 18. Mhm. Ja, also wenn du dir vorstellst, du bist mit Leidenschaft Tänzerin und hast jetzt einen Platz an der Folkwang-Hochschule unter Pina Bausch und gehst den Weg und tust das, was du liebst und so weiter. Und dann bist du plötzlich schwanger mit 18, was echt ein mega, mega krasser Eingriff war für mich. Und dann habe ich aber nicht gezögert, sondern habe gesagt, okay, ich kriege jetzt ein Kind, wenn es so ist. Den Mann habe ich geliebt und es war alles fein. Nur musste ich natürlich Abschied nehmen vom Tanzen. Und das ist ja bei Krisen auch oft so, dass wir was loslassen müssen, und zwar extrem, ne? Und das war das Allererste. Und jetzt, damals war es nicht ganz einfach für mich, muss ich zugeben, weil zum Tanzen, da muss halt nur gut sein und tanzen, da brauchst kein Abitur und gar nichts. Also ich hatte nur 12. Klasse Abschluss und habe dann ein Baby gehabt und plötzlich hat sich alles komplett gewandelt und das war schon heftig. Jetzt, viele, viele Jahre später, muss ich sagen, war es das Beste, was mir passiert ist, weil ich würde jetzt nicht die Bühnen rocken, wenn ich nicht den Weg gehabt hätte. Also insofern, ich glaube, das ist der zweite Aspekt, man muss was loslassen und das zweite ist, es gibt so viele neue Möglichkeiten, wenn man bereit ist und wenn man bereit ist, eine neue Tür zu öffnen und da will ich auch die Leute einfach ermutigen, genau.
Und du hast es eben schon gesagt und damit steigen wir im Prinzip ja doch voll ein, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also du hast eben gesagt, ich muss was loslassen. Ne? Also da kommt was Neues und mit 18 schwanger, wow, und sich dann auch für das Kind entscheiden, das ist ja auch wirklich eine wichtige Entscheidung. Du setzt ein Leben in die Welt und du hast gesagt, du hast den Mann Gott sei Dank geliebt, der der Papa des Kindes ist. Aber wie hast du das geschafft, loszulassen? Also was hat dich angetrieben und was hat dir erlaubt? Also wie konntest du dir selbst die Erlaubnis, weil so geht es mir manchmal, wenn ich weiß, ich muss jetzt was loslassen. Wie hast du es geschafft, dir mit 18, was ja auch einfach unfassbar jung ist, dir die Erlaubnis zu geben, deinen Traum loszulassen?
Also wenn ich jetzt 18-Jährige sehe, muss ich gestehen, boah, war ich da jung, fast noch ein Kind. Das ist in der Tat wahr, weil so rückblickend sieht es natürlich alles anders aus. Gell? Ich glaube, es geht gar nicht so darum, bei mir hat sich nicht die Frage gestellt, wie habe ich es geschafft. Also ich habe nicht kognitiv entschieden, ich mache jetzt A, B, C, dann studiere ich, dann mache ich das. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern habe mir da viele Gedanken gemacht, wie ich es bewältigt habe sozusagen. Und ich glaube, was mich immer getragen hat durch alle Entscheidungen, ist Begeisterung und Leidenschaft, interessanterweise. So, und jetzt ist natürlich Tanzen extreme Leidenschaft gewesen und eine extreme Begeisterung. Und dann habe ich mich, war in diesen Mann wahnsinnig verliebt. Es war eine totale, es war meine erste große Liebe. Ja, wir sind nicht mehr zusammen, sind aber sehr gut befreundet mittlerweile. Ja, und ich glaube, ja, und ich glaube, und das ist auch was, was wir in Krisen brauchen. Wir brauchen was, was uns über Wasser hält, um es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, weil nicht jeder hat ja eine Tanzleidenschaft oder sonst was. Aber ich glaube, was wir brauchen ist, um was loszulassen, auch eine neue Option, eine neue Möglichkeit der Leidenschaft, eine neue Leidenschaft bestenfalls, dann fällt es leichter. Und ich habe mich einfach ganz klar intuitiv richtig entschieden und es wurde dann alles danach, gab auch schwere Zeiten, ne? Also ich meine, ich war dann alleinerziehend mit Kind und so, aber ich glaube, was mich durch all meine Krisen, durch all meine schwierigen Situationen getragen hat, war immer irgendwie eine Leidenschaft zu haben für was. Irgendwas, für was ich wusste, da brenne ich dafür, das ist was, was mich über Wasser hält, wo ich irgendwie Energie reinstecken kann oder wo ich im Flow bin, die Sachen. Und das hat es mir dann leichter gemacht, was loszulassen, auch wenn ich es sehr geliebt habe, ja.
Und das heißt, du konntest dann gleich quasi die Leidenschaft für deine Tochter, eine Tochter Sohn. Hast du ja bekommen, ne? Für deinen Sohn quasi entwickeln.
Für den Sohn und den Mann. Erstmal für den Mann, weil in den war ich sehr verliebt. Und dann kam das Kind, ja. Und da muss man sagen, jetzt gibt's auch noch eine Geschichte aus einer Untiefe, die weißt du nicht, aber die teile ich trotzdem gerne. Ich war damals anorexisch-bulimisch in der Zeit des Tanzens. Also beim Ballett ist es so, da sind 80% magersüchtig der Tänzer, weil die müssen ja alle sehr dünn sein. So. Und das war natürlich krass. Also wenn du tanzt, dann sind alle dünn, deswegen fällt es da auch nicht wirklich auf. So. Und also ich hatte damals 48 Kilo bei 1,76, das ist schon verdammt wenig, aber als Tänzerin ist es normal so, ja. Und jetzt muss man sagen, dieser Mann, und das bin ich ihm auch bis heute dankbar, hat mich prinzipiell aus dieser Krankheit, Magersucht ist ja auch eine Krankheit, ja, hat mich geheilt daraus und es hat sich ein anderes Leben eröffnet und das ist natürlich auch wieder was ganz Einschneidendes gewesen, also nicht der Mann hat mich geheilt, die Liebe zu dem Mann, um es jetzt mal so zu sagen, ja, und ich glaube, das war auch was, also ich bin quasi von einer großen Leidenschaft, die aber schon ein bisschen auch mit einem Schandfleck bedeckt war, wobei es ist so in der Kunst, ne? Man weiß nicht, wie es dann weitergeht auch und wie lange du tanzen kannst und so. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt selber so hingekriegt hätte, dass ich da gut rausgekommen wäre mit meiner körperlichen Gesundheit. Und durch den Vater des Kindes hat sich das so ergeben. Und da muss ich sagen, haben sich ganz neue Welten dann aufgetan und auch schwierige Zeiten. Ich hatte auch wirklich, weiß Gott, echt harte Zeiten, ja. Nur war was mir dann unheimlich geholfen hat, dass ich eine Liebe hatte, die Liebe in diese Richtung und dass ich das dann immer mehr gefestigt hat und dann die Liebe zu dem Kind, ja. Und dann hat sich eben einfach was Neues auch aufgetan, ja.
Das finde ich total, also schön ist natürlich im Zusammenhang mit der Krankheit nicht toll. Ich kenne das noch aus meiner Musical-Ausbildung. Ich war ja schon älter, als ich die gemacht habe, weil ich erst BWL und Bank studiert habe. Das heißt, ich war beim Tanzen nicht mehr ganz weit vorne. Ich war in der Nicht-Tänzer-Klasse, offiziell. Ich war einfach auch zu alt. Aber da gab es natürlich auch Fälle an der Schule, wo das immer eklatanter und immer schwieriger wurde. Also das kann ich total nachvollziehen. Und das zeigt so schön, wie du was Schönes draus ziehen konntest, auch diese Befreiung quasi zu erleben. Also da das loszulassen und diesen Mindshift hinzulegen. Jetzt gehe ich aber trotzdem nochmal in deiner Vita weiter, weil das so unglaublich spannend ist. Also dann warst du 18, du hast ein Kind bekommen. Das braucht ja auch erstmal die volle Aufmerksamkeit. Du hattest den Mann und dann bist du Anwältin geworden. Du hast ja eben gesagt, du hast nach der 12. Klasse abgeschlossen. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, Anwältin zu kommen? Also Tanz und Anwalt liegt ja jetzt ungefähr so nah beieinander wie bei mir BWL und Musical-Ausbildung.
Das stimmt, da haben wir was gemeinsam, ja. Also jetzt musst du es dir so vorstellen, ich war dann wirklich ganz jung Mama und war dann auch erstmal zu Hause und der Vater meines Sohnes, der ist Waldorflehrer, ja, und der hat irgendwie damals schon gemeint, und das war sehr weise von ihm, der war ein paar Jahre älter, also nicht viel, 25 war der, also auch noch jung, aber der meinte dann, hey, jetzt hast du 12 Jahre, eigentlich brauchst du nur noch ein Jahr, bis du Abi machen könntest, mach doch mal das Abitur. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte ich das denn machen, einfach um es zu haben und zu wissen, ich habe das in der Tasche und wenn ich noch irgendwas machen will danach, okay. Und dann gab es die Möglichkeit, dass ich in Prien am Chiemsee, da gab es eine Waldorfschule, die hatte den ersten Abiturjahrgang damals, also es war die erste Staffel der Abiturienten sozusagen. Und da durfte ich dann, da war ich dann 2 Jahre insgesamt, durfte ich dann dahin, und der Vater meines Sohnes, der war zu Hause geblieben und hat sich quasi, wir haben eine behinderte Frau, die wir betreut haben in der Familie, der hat sich drum gekümmert und somit konnte ich diese Schule besuchen, was wirklich Wahnsinn war, ne? Also da bin ich ihm auch sehr dankbar und habe dann mein Abitur gemacht. Zwar rotzschlecht, 3,6 habe ich, also ich bin gerade so durchgekommen, aber das war mir völlig egal, weil ich hatte ein kleines Kind, so ich habe gestillt, ja, und bin da hingefahren, mir ist die Milch rausgelaufen. Ich sag's dir, du kennst ja diese ganzen Geschichten auch als Frau vielleicht, ja. Und es war aber super, dass ich das gemacht habe, und dadurch hat sich dann für mich das eröffnet. So, und wie kam ich dann von diesem miesen Abi? Also man hat mir dann einen halben Punkt anerkannt, weil ich Mama war. Also das heißt 3,1 habe ich jetzt offiziell, ja, was auch nicht gut ist, aber ist ja wurscht. So, und dann habe ich mir gesagt, okay, dann war ich zu Hause erstmal und habe mich um meinen Sohn gekümmert. Da war der dann 2 schon mittlerweile, weil ich war ja 2 Jahre in der Schule, und habe dann, als wir uns dann getrennt haben später, habe ich mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Ne? Da war ja dann 5. Julian ungefähr. Und jetzt müsste ich irgendwie was studieren. Und dann kam mir so Jura in den Sinn, weil ich dachte, jetzt musst du irgendwas Sicheres machen. Also eigentlich auch ein bisschen bekloppt, aber das ist so der, studier was Gescheites, dann kriegst du einen sicheren Job. Das war so diese Stimme in mir, weil die Kreativität des Tanzen war ja eigentlich passé. Das konnte ich ja nicht mehr machen. Ja. Und so kam dann irgendwie, kam BWL und Jura. Und Jura gab es einen Platz, da bin ich reingerutscht auf gut Deutsch. Das war wirklich so, ja. Und dann habe ich halt mal Jura studiert. Aber auch das habe ich so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, weil es war schon sehr anstrengend, mit Kind Jura zu studieren. Also es ist schon ein schweres Studium, und auch da wieder total gescheitert, durchs erste Examen gefallen, ja, völlig krass, und es war schlimm, weil ich war alleinerziehend, habe BAföG bekommen und hatte noch einen Versuch danach, ja, und dann wäre das ganze Studium umsonst gewesen. Und habe dann aber, zum Glück habe ich es geschafft. Also auch nicht wirklich richtig brillant, das war aber auch wurscht, ja, und das habe ich dann abgeschlossen. Und so kam das wirklich, also Jura war so die kognitive Denkerin in mir, nicht die kreative, die kognitive, mach was Solides ist, da kannst du alles danach machen. Ich meine, Goethe hat auch Jura studiert, also insofern kann man sagen, es gibt auch ein paar gute kreative Menschen, die den Mist studiert haben. Es ist ja auch nicht nur Mist. Also ich glaube, um Gottes Willen, das war jetzt etwas spöttisch. Es gibt Menschen, die lieben das und die können das richtig gut. Für mich war es jetzt nicht die Leidenschaft und die Befriedigung an sich, ne, sondern mir war immer der Kontakt mit Menschen wichtiger, und so kam ich ja dann auch zu den anderen Dingen. Aber es war als Grundlagenstudium sehr gut, und du hast ja auch was Wirtschaftliches gemacht, und für mich ist es schon so, wenn ich jetzt im Top-Management sitze, was oft der Fall ist, und jetzt kommt da so eine blonde, ganz nette Tänzerin daher, in Anführungszeichen, ja, und wenn ich denen dann sage, ja, ich bin Rechtsanwältin, dann sitzen die alle schon mal so gerade, ja, und denken, oh, die Frau hat doch was Gescheites studiert, da müssen wir aufpassen, was wir sagen, und insofern ist das jetzt nicht das Schlechteste, sagen wir mal so, ja. Mhm.
Das ist eine schöne Brücke, die du gerade schlägst, weil das tatsächlich eine Frage ist, die ich mir stelle, auch im Zusammenhang mit der Krise. Ich würde sie jetzt erst nochmal auf das beziehen, was du gerade genannt hast, nämlich das Auftreten in deiner Rolle, in der du da hinkommst. Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, du bist Speakerin, also du trittst ja auch regelmäßig auf, im Moment sehr viel digital, aber sonst auch natürlich in echt, vor echtem Publikum. Wie kann ich nach einer Krise, und du hast es eigentlich schon beantwortet, ich komme dann nochmal zu den Managern zurück, wie kann ich nach einer Krise es schaffen, wieder souverän und selbstbewusst aufzutreten? Du hast vorhin schon 2 für mich total wichtige Aspekte genannt, nämlich Begeisterung und Leidenschaft. Ist es auch das, was du jemandem rätst, wenn der sagt, boah, ich bin in der Krise, ich bin am Boden, zu gucken, wo kann ich an diesem Mist, der da gerade passiert, vielleicht doch meine Begeisterung und Leidenschaft wieder entdecken?
Ja.
Ist das was, also, was du jemandem dann rätst, oder?
Kürzlich war ich im bayerischen Fernsehen, als das Buch Die Krise kann uns mal rauskam. Und da hat er auch gesagt, ja, man merkt ja Ihre Begeisterung und Leidenschaft, Frau Nickel, der Moderator in der Abendschau, ja. Und dann hat er gesagt, aber es kann ja nicht jeder so begeistert und so leidenschaftlich sein wie Sie, ne? Berechtigt, ich meine, klar, die Kassiererin irgendwo oder was auch wer auch immer, vielleicht ist es da auch wirklich eine schwierige Situation. So, und dann finde ich jetzt, also ich sehe meine Mission schon so ein bisschen mittlerweile darin, mehr Begeisterung und Leidenschaft bei den Menschen wieder rauszuholen. Also wirklich zu schauen, es muss ja auch nicht Speaking sein, weißt du, mich kann Kuchenbacken total begeistern, was ich liebe, weißt du, was ich meine? Also ich finde, ja, da zu gucken, und da sage ich, da habe ich die Haltung, wir müssen wieder mehr Schatzjäger werden, und zwar unsere eigenen Schätze zu suchen, was können wir gut, wo sind wir im Flow, und das ist genau der Punkt, und dann, wenn wir das tun, dann sind wir auch wieder mehr stabilisiert, ja, und können besser damit umgehen, und dann können wir auch die Schätze bei anderen besser sehen, weil die sehen wir nicht, wenn wir mit uns selber nicht ruhen, und deswegen ist das schon ein ganz wichtiges Thema. Und manchmal ist es so, dass wir erstmal noch eine Brücke brauchen, um wieder das Begeisterungsland oder das neue Gebiet oder das verschollene Gebiet wieder zu ergründen. Und die Brücke ist Selbstfürsorge für mich. Also das heißt, wenn es mir wirklich schlecht geht, und das ist ja in der Tat der Fall, also ich bin auch ins Tal der Tränen gerutscht, letztes Jahr alles abgesagt. Ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich gerade eine vielversprechende Speaker-Karriere angefangen und die ist jetzt schon wieder beendet, so nach dem Motto, was mache ich jetzt? Ne? Und ich war schon auch in der Phase, mir ging es nicht gut, im Selbstmitleid, auch eine Zeit lang, ja, und das ist auch okay, ja, und wichtig ist dann da, dass wir sagen, Selbstfürsorge statt Selbstsabotage, und dass wir wirklich gucken, was brauche ich jetzt, und ich bin dann in den Wald, ja, das heißt, Bäume zu umarmen oder einfach nur die offene See zu glotzen am Tegernsee, keine Ahnung was, also dass jeder für sich schaut, was kann ich mir jetzt in dem Moment Gutes tun, und das ist auch eine Eigenverantwortung, die wir dann zeigen, und erst dann, wenn ich wieder ein bisschen stabilisiert bin. Weil meine Leidenschaft finde ich nicht, wenn ich total gestresst bin. Das funktioniert nicht, ne? Und wenn ich kurz vorm Burnout bin, so nach dem Motto. Und dann, wenn ich dann einen Ticken stabilisiert bin, dann kann ich wieder gucken, okay, was sagt mein Herz? Was kann ich jetzt machen? Wo bin ich wieder ein bisschen mehr im Flow? Was hält mich über Wasser? Und dann kann ich da wieder weitersuchen. Und das sind so die Schritte, die ich empfehle, ja? Erstmal Selbstfürsorge, wenn es krass ist, weil in jeder Krise, man kann nicht so von zack sagen, jetzt bin ich tschakka, gut drauf und suche meine Leidenschaft. Das funktioniert nicht. Sondern wirklich erstmal sich selbst zu stabilisieren. Und wenn ich mich stabilisiert habe, so ist es ja auch im Buch benannt, auch im Business, erst die Stabilisierung und dann geht es quasi runter in die Krisenkurve und dann kommt die Erneuerung. Ja? Und dann können wir wieder gucken, wo geht's hin und wie können wir uns neu ausrichten.
Also so ein bisschen auch raus aus dem Hamsterrad, wirklich also aussteigen und sagen, okay, ich darf mir jetzt auch Ruhe gönnen. Ich glaube, das ist, was viele nicht machen, die einfach versuchen. Und da kann ich mich selbst nicht mal von frei machen, obwohl ich natürlich auch diese Mechanismen kenne. Aber ich bin auch erstmal ins Hamsterrad gestiegen und bin gelaufen. War auch vollkommen im Tal der Tränen. Also das Hamsterrad ist fast ersoffen, kann man fast sagen, durch die Tränen. Und dann aber wirklich sich zu beruhigen und zu sagen, okay, es ist gerade Mist, auch das anzuerkennen, ne? Auch anzuerkennen und sagen, okay, die Situation ist jetzt totaler Scheiß, Entschuldigung, aber es ist, wie es ist, und jetzt gehe ich aber mal einen Schritt zurück und gönne mir eben auch diese Ruhepausen, die es dann braucht, um auch wieder kreativ zu werden.
Richtig.
Du hast ein total schönes Bild, mit dem du immer arbeitest in dem Zusammenhang. Und du hast ja auch ein Buch, das Ziele erreichen heißt, mit dem du sehr, sehr erfolgreich bist und auch Online-Kurse dazu anbietest. Also wer sich dafür interessiert, schaut bei Susanne auf jeden Fall auf der Seite nach. Wir werden das Ganze auch verlinken. Du hast immer ein schönes Bild und stellst immer eine ganz wichtige Frage. Steht deine Leiter an der richtigen Wand? Was meinst du damit?
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme, ist es wieder eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, weil das, was ich erzähle, habe ich in der Regel alles auch selber durchlebt. Also ich erzähle nichts, was ich nicht erlebt habe, weil sonst wäre ich auch, glaube ich, nicht authentisch. Ja. Und bei mir gab es eben Situationen in meinem Leben, zum Beispiel, wo meine Karriereleiter nicht an der richtigen Wand stand. Da war ich einfach im falschen Kontext. Also das Thema war, ich war viele Jahre in einem sehr spießigen Unternehmen. Ich will es jetzt gar nicht nennen, weil ich habe da auch viel gelernt. Das war sehr bürokratisch. Ne? Und da habe ich gemerkt, habe ich gedacht, ich muss nur mehr Gas geben und mich mehr anstrengen. Das war ein Juristenjob auch und mehr juristisch sein, den Juristenhut mehr aufziehen. Das hat aber nicht funktioniert. Ich kam da einfach nicht weiter. Ne? Obwohl ich sonst jemand bin, der freundlich ist und so, bin ich da auch völlig angeeckt und hatte echt eine schwierige Zeit. Und ich habe gemerkt, ich war einfach im falschen Kontext. Und meine Karriereleiter stand komplett an der falschen Wand. Und wenn die an der falschen Wand steht, dann kannst du versuchen, die Stufen hochzuklettern mit wahnsinnig viel Widerstand. Ja, es ist total anstrengend, es wird nie fließen und du wirst tausendmal anecken und letztendlich bist du völlig unzufrieden. Und das ist ganz wichtig, sich zu überlegen. Die Frage dahinter ist dann, bin ich da, wo ich bin, richtig? Mhm. Ja, ist der Boden, wo ich meine Saat gepflanzt habe, der richtige, wo eine Sonnenblume draus wächst oder eine Rose oder was auch immer, ja? Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder fragen. Bin ich da, wo ich bin, richtig? Und das kann Karriereleiter heißen, Erfolgsleiter, Beziehungsleiter. Das können wir ja auf alles Mögliche übertragen, ne? Und ich sag, es macht schon mal Sinn, auch jetzt so in der Pandemie so einen Leitercheck zu machen, weil die Wand, die kann ich nicht verschieben, ne? Aber die Leiter. Die Leiter ist flexibel und das, sich da vielleicht auch die Zeit zu nutzen, sich mal zu überlegen, ja, ist vielleicht jetzt der Moment für einen neuen Schritt, weil ich coache ja auch viele Leute mittlerweile, die sich beruflich umorientieren, die jetzt gerade auch diesen Moment nutzen, auch erstmal im Tal der Tränen, Selbstfürsorge, ganz wichtig, und dann überlegen, okay, was kann ich jetzt machen? Und da gibt es zum Beispiel wirklich Leute, auch im Level, also es geht jetzt nicht nur um Akademiker, sondern querbeet, die ich unterstütze, die neue Jobs gefunden haben, die jetzt total glücklich sind. Oder eine Frau, da habe ich mich ganz besonders gefreut, wo die wirklich dachte, sie sei überhaupt nicht vermittelbar. Die war schon um die 50 und oder ist um die 50 und die hat jetzt einen Job gefunden. Und da haben wir die Karriereleiter wieder ordentlich positioniert auf gut Deutsch. Ja. Und das macht mich dann auch total glücklich. Und ich glaube, dass das alles möglich ist. Es kostet, das war anstrengend mit ihr. Es war für sie wahnsinnig anstrengend, für mich auch, ja, weil ich musste der auch manchmal so einen kleinen Kick in die Ass geben, damit sie die Schritte macht, ja. Es ist manchmal auch nötig. Und das Ergebnis ist aber toll. Und deswegen ist dieser Spruch mit der Karriereleiter, liebe ich den sehr, weil der, finde ich, gibt dieses Bild wieder. Und wir sollten immer wieder testen, steht unsere Leiter richtig? Weil sonst ist es einfach nur noch mehr anstrengend.
Das heißt, ich bin ja, wie du auch weißt und wie wir es eben auch schon hatten, ich bin ja auch in der künstlerischen Szene unterwegs. Also das ist nicht mehr mein Schwerpunkt, aber es ist eben eine große Leidenschaft. Und da sehe ich natürlich auch viele Künstler, die gerade nichts zu tun haben. Kann man es vielleicht auch, und diese Gedanken habe ich mir auch schon oft gemacht, weil natürlich gab es auch in meinen künstlerischen Bereichen in meinem künstlerischen Bereich Sachen, wo ich gedacht habe, boah, will ich das unter den Umständen überhaupt noch weitermachen? Ich werde nicht ohne die Bühne können. Also bei mir ist es wirklich, es bedingt sich ja auch. Mein Thema ist ja eben auch Auftritt und so weiter. Aber rätst du den Leuten, also du hast es ja im Prinzip schon gemacht, diese Leiter zu überprüfen, aber vielleicht auch, wenn wir mal einen Blick kurz in die künstlerische Richtung sehen, zu sagen, hey, guckt doch mal an, was ihr da macht. Seid ihr eigentlich noch glücklich mit dem, was ihr vielleicht auch schon seit 20 Jahren macht? Könnte es vielleicht auch eine Chance sein? Das heißt ja nicht, dass ich der Kunst vollkommen den Rücken kehren muss, aber du hast es eben schon in Bezug auf Tanz angesprochen. Da ist einfach irgendwann Schluss. Und du hast eben auch das Thema Frauen auf der Vorstandsebene, da spreche ich auch gleich mit dir nochmal drüber angesprochen, das ist dann die andere Ebene. Aber wir müssen ja auch sagen, wir Frauen in der Kunst, da kommen ja viele Junge nach. Ja, also würdest du einfach mal sagen, nehmt doch diese Pandemie auch als Chance, also aus der Krise die Chance zu sehen, wirklich euer Leben zu überprüfen, ob das noch ist, was du jetzt willst, was du gerade nicht ausüben kannst. Das können ja Künstler sein, aber auch Restaurantbesitzer zum Beispiel. Ist ja auch unglaublich stressig und so.
Ja, absolut. Also erst einmal ist es so, dass ich echt einen großen Respekt vor Künstlern habe, weil in mir flattert ja auch so ein Künstlerherz irgendwo. Ja, sonst hätte ich nicht getanzt. Und Tanzen ist einfach eine Leidenschaft, aber auch zäh. Also es ist auch Disziplin und so weiter. Also das heißt, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor diesen Menschen, die das tun, ja. Und ich glaube, es kann nur jeder für sich ganz tief im Inneren entscheiden. Ist es das, was ich wirklich noch will? Wirklich, wirklich, wirklich? Oder ist es jetzt momentan die Situation, dass ich mir wirklich mal überlege, was kann ich mit dieser Kreativität, die ich in mir habe, Neues entwickeln? Und das habe ich ja genauso gemacht, ja, weil letztendlich, ich hätte auch Psychologie studieren können, wahrscheinlich, ob es jetzt Jura hätte sein müssen, keine Ahnung. Vielleicht wäre sogar Psychologie in dem Kontext jetzt besser gewesen, whatever. Aber ich will nur sagen, es gibt immer Möglichkeiten. Und ich glaube, wovor wir Angst haben, ist halt das Thema Veränderung. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte getanzt, dann wäre ich mit Mitte 30 spätestens sowieso wahrscheinlich fertig, hätte Choreografie dann machen können, noch wenn ich besonders gut gewesen wäre. Aber guck mal, das ist über 10 Jahre her letztendlich, weißt du? Also das heißt, ich hätte in meinem Alter um die 50 hätte ich nie das tun können. Also ich wäre eigentlich auf dem Abstellgleis so. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so dankbar, weil jetzt habe ich diese ganzen Erfahrungen gemacht und kann den Menschen zeigen, es gibt immer wieder neue Türen, wenn wir wollen. Und manchmal braucht halt auch ein bisschen länger. Ich kenne auch Kollegen, da gibt's viele, die saßen lange auf dem Sofa, haben getrauert und haben dann irgendwann jetzt erst dieses Jahr einen Absprung geschafft, wieder in eine neue Richtung. Und ich glaube, das kann nur jeder für sich entscheiden. Und ich bin fern davon zu sagen, du musst deine Kunst aufgeben, weil wenn das wirklich das ist, wofür man brennt, dann finde ich das absolut richtig und wichtig. Dann ist vielleicht die Frage, vielleicht muss man die Leiter ein bisschen nur verrutschen, weißt du? Also ich glaube schon zu gucken, weil es muss ja mit dem auch zusammenpassen, was wir gut können. Und trotzdem braucht es natürlich auch einen Markt, also eine Möglichkeit, den Job auszuüben. Und das glaube ich schon, dass wir das tun können jetzt, was es für Möglichkeiten gibt. Und da gibt es ja auch Branchen, die sind total kreativ, ja. Also ja. Da gibt es auch Menschen, die sind total kreativ. Und ich glaube, da geht noch mehr, als wir denken. Und das Problem ist, wenn wir im Stress sind, wenn wir in der Trauer sind, wenn wir emotional fertig sind, dann kommen diese Ideen nicht, ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich zu stabilisieren, was ich vorher schon gesagt habe, und dann zu überlegen, okay, dann kann ich vielleicht den Teil Kunst machen und vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, was sich auftut. Vielleicht gibt es ganz neue, weil wir brauchen ja Kunst. Es ist ja nicht so, dass wir die nicht mehr brauchen. Wir brauchen sie ja. Die Frage ist nur, wie können wir es vielleicht konzeptionell irgendwie verändern, dass der Zugang ein anderer ist, möglicherweise. Glaubst du, ich hätte gedacht, dass meine Keynotes jetzt so abgehen digital? Never ever, ja. Also ich kann es gar nicht fassen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, ob ich jetzt mal jede Woche 10 Keynotes halte digital, hätte ich gesagt, Sonja, was ist das für ein Keynote-Speaker redet vor Publikum. Ich will nur sagen, es gibt Möglichkeiten. Und ich glaube, wichtig ist, immer wieder mal sich zu reflektieren und ein bisschen offen sich zu öffnen und zu gucken, was könnte denn noch für eine kleine neue Tür aufgehen, ja.
Ja, absolut. Also so geht's mir eben auch, dass ich denke, und du hast es eben ganz, ganz klar gesagt, offen zu bleiben, ne? Und auch flexibel zu bleiben. Und für mich ist immer noch ein wichtiger Punkt, den wir auch eingangs hatten, sich das zu erlauben und es nicht als Schwäche zu sehen, zu sagen, okay, ich mache eine Tür zu oder ich lehne sie zumindest an, aber bin auch offen für andere Türen, weil ich glaube, das ist was, zumindest kenne ich das auch von mir, und da sind wir wieder beim Thema Haltung und auch innere Haltung und äußere Haltung. Oh mein Gott, oder auch das Feedback von außen, was dann kommt. Oh mein Gott, was denken denn die Leute jetzt, wenn ich keine Kunst mehr mache? Anstatt zu sagen, hey, die Leute kriegen noch was anderes von mir. Sie können halt gerade die Kunst nicht haben, aber ich habe ganz viele andere Möglichkeiten und habe mich weitergebildet und so weiter. Und vielleicht bekommen sie die Kunst nochmal auf eine andere Art und Weise. Also da gibt es ja einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte gerne noch auf einen Punkt kommen, den du vorhin gesagt hast. Du stehst als blonde Frau vor den Vorständen und du sagst, ich bin Rechtsanwältin. Ist es auch immer noch deine Erfahrung, auch ohne dass du jetzt sagst, ich bin Rechtsanwältin, dass die Leute erstmal gucken und sagen, oh, da kommt jetzt eine blonde Frau, die ist ja nett. Jetzt muss man auch noch sagen, du bist ja jung und dynamisch, du bist ja sogar schon Oma. Das ja, kann ich immer überhaupt nicht glauben. Also guckt euch Susanne an. Ich meine, Omas werden ja immer moderner und meine Duopartnerin Esther ist ja auch schon Oma und der sieht man das auch überhaupt nicht an. Ich finde das super, dass so junge, dynamische Frauen da nochmal ein ganz anderes Bild liefern. Aber zu der Frage zurück, wenn du da hinkommst, bist du dann innerlich schon so gefestigt und souverän und selbstbewusst in deinem Auftritt, alleine dadurch, dass du weißt, du kannst sagen, ich bin Rechtsanwältin und natürlich die Erfahrung, die du hast, oder ist da auch immer noch mal unter uns zwei blonden Frauen gesprochen, ein Mini-Anteil, der sagt, naja, ich muss mir schon irgendwie noch Respekt erarbeiten, weil ich bin ja eine blonde Frau, die da auftritt.
Ja, das ist ganz spannend. Also es ist unterschiedlich bei meinen Kunden, interessanterweise. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der alten und der neuen Welt, der alten und der neuen Führungswelt. Weißt du, alte Welt, siehst du die Monokultur noch, da kennt man die Vorstände rein männlich. Ich meine, das ist ja leider auch noch oft, zu oft der Fall, ne? Und da ist eher so Weisung und Kontrolle das Prinzip. Ja, in der neuen Welt, da geht es dann mehr um Innovation, auch um Kreativität, auch um die Weiblichkeit, auch die weibliche Seite mehr zu nutzen, weil wir brauchen ja beides. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir brauchen unbedingt Frauen, sondern wir brauchen beides, das ist wichtig, ja. Und deswegen brauchen wir Frauen. Und letztendlich muss ich sagen, ja, es kommt immer drauf an, bei welchem Unternehmen ich bin. Manchmal spüre ich es stärker, dass da so ein Widerstand ist, ne? Und manchmal spüre ich es nicht so stark. Und manchmal sind sogar Kunden, die sagen, wo ich wirklich merke schon von Anfang an, die sind total offen und die wollen das und die wollen sich entwickeln und das ist dann besonders schön, sagen wir mal so, ja. Und ich war jetzt letzte Woche bei Zeppelin, die haben da irgendwie meine Keynote in 5 Sprachen gestreamt, was völlig, völlig crazy war. Und der CEO hatte eine Antrittsrede gehalten, das war sehr inspirierend und der hat zu mir auch anschließend gesagt, wissen Sie, Frau Nickel, wir brauchen einfach mehr Inspiration im Job und wir brauchen mehr Leute wie Sie, die das auch wieder öffnet sozusagen, ja. Die waren total offen, aber es ist nicht immer so. Es gibt auch manchmal welche, wo man denkt, oh, jetzt kommt da so eine blonde Hupfdohle daher. Ich sage es jetzt mal ganz despektierlich. Ja, ja, ja. Und ja, das ist in der Tat so. Und manchmal nutze ich das auch, diesen Widerstand, weil das ist ja nichts anderes als ein Widerstand, weil ich lasse ja oft schon mal auch das Top-Management, dem zeige ich, wie eine Pirouette geht und lasse die eine Pirouette drehen. Ja,
oder super. Denen,
ja, ja, und das ist natürlich, also es war so, ich habe das lange überlegt, eigentlich wollte ich immer, dass die Leute happy sind bei meinem Vortrag und tanzen, das ist aber nur bedingt machbar, weil Männer, wenn sie tanzen hören, kriegen teilweise das kalte Grausen und
das
deswegen
vom Theater spielen. Ich komme vom Theater. Ja. Oh Gott, ich will auf keinen Fall Schauspielen und hinterher heißt es immer, also das, wo wir in die Rollen reingegangen sind, also das, wo wir in die Situation reingegangen sind, das fand ich großartig, das war das Effektivste. Und dann denke ich mir, ja, okay.
So ist es.
Sorry, genau. Ich habe dich unterbrochen, aber ja.
Kein Thema, es ist genau der Punkt, das hast du genau auf den Punkt gebracht. Beim Tanzen ist es noch ein bisschen krasser, weil das ist ja nur um Freude auszudrücken. Also da hast du noch nicht mal Lessons learned über den Übungen. Ne? Und deswegen habe ich gemerkt, wenn ich das so mache, da sind die Männer dagegen. Ja? Also die finden das nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich denn das Dagegensein nutzbar machen, also utilisieren in der Coaching-Sprache, ja? Und dann habe ich mir gedacht, naja, bei Change gibt's immer Widerstand. Also bringe ich sie bewusst in Widerstand und jetzt gibt's eine Interaktion bei mir, wenn ich sage, wer klopft immer an die Tür bei jeder Veränderung? Hat letztens jemand gesagt, der Betriebsrat, fand ich auch lustig, ja? Dann sage ich immer, nee, der ist es nicht, sondern jetzt stehen sie alle mal auf und dann kriegen alle schon so, oh, jetzt muss ich aufstehen. Und genau das nutze ich. Dann sage ich, wer denkt sich jetzt, oh, jetzt muss ich aufstehen? Dann habe ich sie nämlich, dann lachen sie nämlich über sich, ja? Dann sage ich, aber es war noch nicht alles, was sie nicht wissen ist, ich war bei Pina und sie haben jetzt die Chance, die coolste Pirouette ihres Lebens zu drehen. Und dann kriegen sie die Totalkrise, dann zeige ich ihnen das mit Port de Bras und so weiter, aber sie müssen es nicht machen. Und es ist so, ich nutze quasi diesen Widerstand und ich mache mittlerweile, früher war ich noch ein bisschen mehr so, oh, blonde Frau und guck und verschaff dir Respekt. Mittlerweile werde ich auch älter und reifer und es ist nicht mehr so das große Thema, sondern ich spiele ein bisschen damit. Ne? Jetzt denken sie, jetzt kommt da so eine blonde Hupfdolo daher, hahaha, ha, ha, oder so, ne? Ja. Jetzt will die, dass wir eine Pirouette drehen. Also ich mache dann die 3 Formen des Widerstands. Genau damit kommt da so eine blonde, tanzende Rechtsanwältin daher. Nee, will ich nicht. Also das ist ja klassisch der Widerstand. Und erklär dann, wie wir damit umgehen. Also man kann das nutzbar machen. Und das habe ich jetzt ganz gut rausgefunden, wie das geht. Weil das vergessen die nie wieder, dass sie eine Pirouette drehen sollten. Und das ist die welche Formen des Widerstandes es gibt. Ja.
Super. Oh, liebe Susanne, das finde ich war nochmal eine schöne Geschichte zum Abschluss. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, weil ich es einfach so toll und inspirierend und spannend finde und natürlich dieses Thema Veränderung uns ja auch alle besonders in den letzten 14, 15 Monaten begleitet hat und wir alle, also ich sage jetzt bewusst alle und sei es eben, du hast vorhin die Kassiererin an der Kasse genannt, die plötzlich die Leute fragen muss, ob sie Masken, warum sie ihre Maske nicht aufhaben, die haben wirklich immer so mein Mitgefühl, weil die plötzlich Jobs haben, mit denen sie eigentlich, also was nicht in ihrer Jobbeschreibung steht. Und ich kenne übrigens auch Verkäufer, die total begeistert von ihrem Job sind und das finde ich auch immer toll, die alleine die Kommunikation mit den Menschen selbst an der Kasse schätzen und denen du schon ansiehst, oh, wenn ich da an die Kasse komme, dann haben wir hier einen fröhlichen kleinen Talk oder wie auch immer. Und genau, ich glaube, das Thema hat uns alle wirklich beschäftigt und wird uns auch noch ein bisschen weiter beschäftigen. Und wer jetzt das Thema Ziele, da sind wir gar nicht so richtig dazu gekommen, das haben wir nur gestreift, aber wenn du beispielsweise die Idee hast, Mensch, ich möchte meine Ziele nochmal überprüfen, auch jetzt gerade aus dieser Krise heraus oder auch generell, auch wenn du sagst, bei mir ist eigentlich alles gut weitergelaufen oder ich hatte unglaublich viel Zeit und habe irgendwie die Ziele, die ich hatte, mir schon alle erfüllt und möchte sich damit auseinandersetzen, dann guck doch bei der Susanne auf der Homepage vorbei, denn die hat da einen ganz tollen Online-Kurs und du hast ja auch noch ganz viele tolle andere Dinge im Angebot. Und liebe Susanne, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest, einen letzten Tipp, den du den Menschen zusammenfassend mitgeben möchtest nach unserem Gespräch?
Einen Tipp habe ich noch, ja. Und zwar, beim Tanzen, das ist ja Hochleistungssport und da gab es wirklich Zeiten, wo ich nicht mehr konnte, ja, wo ich dachte, ich schmeiß alles hin, wo ich kurz davor war, wirklich aufzugeben. Ja. Und da gab es meine Oma, also so die hat so den Zweiten Weltkrieg überlebt und es war eine ganz patente Frau und die hat einen Satz zu mir gesagt und der hilft mir heute noch. Die hat gesagt, als ich so abends, weißt du, mit verpflasterten Zehen, Knien kaputt meine Trikots gewaschen habe, die gesagt, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und der hat mich dann aufgebaut und immer, wenn ich jetzt auch in Situation bin, bei mir ist auch nicht alles eitel Sonnenschein, ja, dann sage ich mir immer diesen Satz und das ist schön und deswegen wünsche ich auch deinen Zuhörern diesen Satz vielleicht ab und an mal sich hochzuholen. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt und das müssen wir halt leider noch ein bisschen durchhalten und da möchte ich die Leute dazu ermutigen und auch ein bisschen mehr wieder auf Schatzsuche zu gehen. Was gibt's denn noch wofür brenne ich denn? Was gibt's denn noch für Leidenschaften? Womit kann ich mich denn gut über Wasser halten? Weil die Krise, die kann uns zwar mal, aber sie dauert halt noch ein bisschen leider.
Das stimmt. Das waren schöne Worte zum Abschluss. Liebe Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt schicke ich dich gleich weiter zu deiner nächsten Keynote wahrscheinlich.
Zum Interview.
Zum Interview, genau. Dann guckt bei Susanne auf der Homepage vorbei. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Guckt bei Instagram und LinkedIn, da weiß ich, da ist sie auch ganz aktiv. Vernetzt euch mit ihr, verfolgt sie sozusagen im positiven Sinne. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder, liebe Susanne. Vielen Dank für deine Zeit. Und bis bald.
Tschüss. Danke dir, liebe Sonja.
Gerne. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gern eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.